Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit dem Teil 2 der Interviewreihe mit der Julia Riemkus und unserem Thema energieeffizientes Sanieren bei Bestandsobjekten. Wie können wir unsere Objekte fit für das GEG, Gebäudeenergiegesetz, beziehungsweise für das Jahr 2030 machen? Wie ist dort der Ablauf? Was müssen wir einhalten? Vielen Dank, Julia, dass du immer noch dabei bist.
Gerne.
Okay, ganz kurz, damit ich das nochmal von der zeitlichen Abfolge zusammenfasse.
Ja.
Ich habe den Grundgedanken, ich habe ein Problem zu Hause. Mhm. Ich beauftrage einen Energieberater, der zertifiziert ist. Lasse den zu mir nach Hause kommen und gucke dann, wie hoch ist das Investment, was ich hier tätigen muss. Diese Information erhalte ich vom Energieberater. Mhm. Dann stelle ich den Antrag oder besorge ich mir erst die Angebote von den Handwerkern?
Also üblicherweise, weil das ja alles auch immer Zeit kostet. Also ich schaffe es ja auch nicht, so einen Sanierungsfahrplan dann zu erstellen, weil der Energieberatungsbericht macht weniger Sinn als der Sanierungsfahrplan. 5% bei einem Dach, was so mit in der Regel, wenn man es auch mit neu eindecken möchte, schnell mal 50.000 Euro kostet, einfach nur damit wir schön runde Summen haben. Im Übrigen, die Neueindeckung würde im Rahmen der Dämmung auch mitgefördert werden. Da sorgt man dann halt einfach dafür, dass während ich dann quasi die Berechnung mache nach der Aufnahme, überlegt man sich schon mal, okay, wir wollen das Dach machen, dann kommt vielleicht noch raus, wir haben hier noch eine Schwachstelle, da sollte man sich auch schon mal Angebote reinholen, wie zum Beispiel eine Haustür, die nicht richtig schließt, wo es ein bisschen durchzieht.
Das läuft quasi parallel.
Dass man schon mal parallel Angebote hat, weil momentan ja auch Handwerker so gefragt sind, dass häufig auch die Antragserstellung schon 3-4 Wochen dauert.
Ja, definitiv. Ja.
So, das heißt, bestenfalls ist am Ende des Tages oder am Ende der Zeit der Sanierungsfahrplan fertig. Und zeitgleich liegt schon das erste Angebot von dem Dachdecker vor. Dann komme ich nämlich nochmal zu dem Kunden. Also wenn du der Kunde wärst, komme ich zu dir. Wir besprechen alles, was im Sanierungsfahrplan, was nach den Berechnungen die Ergebnisse sind und was für ein Potenzial das Haus haben kann. Und da wir ja nicht nur uns das Dach angucken, sondern als Energieberater gucken wir uns immer die Gesamtheit an, würde ich natürlich auch dir das Potenzial aufzeigen, wenn wir weitere Maßnahmen umsetzen würden. Und dann sagst du mir so, ich hatte jetzt schon mal einen Dachdecker da, der hat mir das angeboten und wir gucken dann, ob das förderfähig ist, ob das nicht förderfähig ist, ob die Variante zielführend ist. Und wenn das der Fall ist, machen wir die Antragsunterlagen fertig. Dann ist wichtig, wir müssen erst den Antrag bei der BAFA einreichen. Also wirklich, wir müssen die BAFA fragen, liebe BAFA, förderst du das? Bevor wir dem Dachdecker sagen, wir möchten, dass du das umsetzt.
Okay.
Wir müssen die Antwort der BAFA nicht abwarten.
Okay, aber der Antrag
Weil der Dachdecker wartet ja auch nicht 5,5 Monate und hat sein Angebot 5,5 Monate gültig.
Es zählt der Punkt, wo wir die Beantragung rausgeschickt haben.
Genau. Dann dürfen wir auf eigenes Risiko den Dachdecker schon beauftragen. Es kann ja durchaus sein, dass die BAFA feststellt, ups, Fördertopf leer. Wenn wir dann an der Stelle sind, dass wir den Zuwendungsbescheid haben, das ist dann nur noch Formalie, das ist Papierkram. Dachdecker macht den Umbau. Ja.
Und dann ist die Maßnahme umgesetzt?
Dann ist die Maßnahme umgesetzt. Dann geht es darum, wir müssen erst den Dachdecker bezahlen, weil es werden nur bezahlte Rechnungen gefördert. Und wenn alles bezahlt ist, wenn alles vorliegt, das heißt auch sowas wie eine Fachunternehmererklärung vom Dachdecker. Eine Fachunternehmererklärung ist dafür da, dass der Dachdecker nochmal bestätigt, ja, ich halte die vorgeschriebenen Werte ein. Und ja, ich habe nach den aktuellen Normen gearbeitet. Und nicht, ich bin irgendwo hingegangen und habe da einfach nur ein bisschen Papier und so, was von Weihnachtsgeschenken übrig war oder von Ostergeschenken übrig war, habe das da reingestopft, sondern ich habe wirklich das Material genommen, was auch wirklich dafür vorgesehen ist, was auch die Brandschutzbestimmungen einhält und alles. Dann wird das alles eingereicht und die erst durch den Energieberater geprüft, dann nochmal abschließend durch die BAFA geprüft. Und in der Regel bekommt man dann ein Auszahlungsbescheid.
Mhm.
Das ist dann so dieser Abschlussbescheid, dass man die Förderung bekommt. Da steht auch drin, wie viel Förderung dann ausgezahlt wird.
Die ist dann konkret auf die Rechnungssumme
runtergebrochen. Auf die Rechnungssumme genau runtergebrochen. Ne? Mhm. Denn, sage ich gleich noch was zu. Und diese Summe kommt dann in der Regel innerhalb von 14 Tagen, wird das auf das Konto ausgezahlt, was dann dem Antragsteller auch gehört.
Mhm.
Es gibt ein paar Spielregeln, die eingehalten werden müssen. Das ist, es darf immer nur eine Person einen Antrag bei der BAFA stellen.
Mhm.
Ich meine, gut, bei Krediten dürfen auch zwei Personen Kreditnehmer sein. Allerdings, da gilt halt wirklich, es gibt immer nur eine Person, die das belegen darf.
Mhm.
Diese Person muss auch Rechnungsadressat sein und auch mit dem Konto in Verbindung gebracht werden können, von dem das Ganze bezahlt wird.
Ah, okay.
Es darf nichts bar bezahlt werden.
Warte ganz kurz, damit ich das nochmal Revue passieren lassen kann. Ich muss dem Handwerker sagen, er soll, also ich habe den Antrag gestellt, da muss die Rechnung auch auf meinen Namen lauten und das Konto, von dem das Geld bezahlt worden ist, muss auch auf meinen Namen lauten. Und ich kann jetzt nicht meine Eltern fragen oder so, hey, ich habe das Geld gerade nicht auf dem Konto, könnt ihr mal bezahlen? An der Stelle hätte ich schon ein Problem.
Genau, dann müssten quasi deine Eltern dir das Geld auf dein Konto überweisen.
Mhm, wichtiger Hinweis, ja.
Und dann müsstest du das an den Handwerker überweisen.
Hätte ich mir jetzt gar keine Gedanken zugemacht, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, weil wer am Ende die Rechnung zahlt, wäre für mich nicht relevant gewesen.
Für uns nicht relevant, aber das ist halt alles, was sich dann hinterher bei der BAFA verzögert.
Mhm.
Und mittlerweile, weil dann auch vieles nicht ganz rund lief, wo es dann auch ein bisschen Gemauschel gab, was die BAFA einfach unterbinden möchte, dafür gibt es dann jetzt diese Regelung, man muss es vom eigenen Konto bezahlen, es muss unbar bezahlt werden, das ist auch noch wichtig. Also ich kann jetzt nicht zu den Eltern gehen und sagen, hier, ich kann die Handwerkerrechnung nicht bezahlen, kannst du mir mal geben? Und der Vater sagt, ja klar, kein Problem, ich gehe mal immer ans Safe und gibt mir 30.000 Euro in bar, die ich dann dem Handwerker gebe, sondern es muss immer von einem Konto auf ein anderes Konto
gehen. Ja, spannend.
Es gibt momentan nicht die Vorschrift, dass es alles dass nur deutsche Firmen beauftragt werden dürfen oder so. Das steht nicht explizit drin.
Mhm.
Allerdings muss jemand, der der deutschen Sprache mächtig ist, die Rechnung lesen können.
Mhm.
Das heißt, die Rechnung muss auf deutscher Sprache sein. Das ist einfach so ein Punkt. Wir sind in Deutschland, deutsche Förderung, Amtssprache.
Aber das Unternehmen, das Unternehmen dürfte aus Polen zum Beispiel kommen?
Genau.
Oder
wir müssen nur eine Rechnung einreichen, die in Deutsch ist.
Okay.
Und dann würde das gefördert werden.
Und diese Fachunternehmererklärung, die könnte auch, ich sage jetzt mal,
müsste auch auf Deutsch sein.
Okay, aber ein Unternehmen, was in Polen ansässig ist und hier in Deutschland einen Auftrag ausführt, könnte diese Fachunternehmererklärung abgeben können.
Genau, wenn er bestätigen kann, dass er halt die hier geltenden Vorschriften eingehalten hat.
Okay, ja gut. Also das heißt, es ist total egal, woher das Unternehmen kommt. Hauptsache deutsche Rechnung, deutsche Fachunternehmer, also in deutscher Sprache.
Okay. Genau, das ist halt auch nochmal wichtig. Das ist halt häufig auch im Bereich von Fenstern oder so, gehen halt viele hin, holen sich das dann woanders und wenn es nur übers Internet oder so ist, ja, und dann hat man halt internationale Rechnungen, aber es wird halt gar nicht unterschrieben, ob jetzt auf Englisch oder nicht, sondern es muss die hier gültige Amtssprache sein.
Okay, das heißt, den BAFA-Weg haben wir jetzt einmal im Prinzip durchexerziert. Also wichtig, erst Energieberater, dann die Angebote einholen, dann den Antrag stellen, erst dann, wenn der Antrag gestellt ist, den Handwerker beauftragen, nach Abschluss darauf achten, dass man das Konto auf dem eigenen Namen lautend hat, dass die Rechnung auf den Antragsteller, der auch den BAFA-Antrag gestellt ist, ausgestellt ist und dann kann das Geld fließen. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich einen KfW-Kredit beantragen möchte? Ist der Weg derselbe, also von der zeitlichen Abfolge, oder gibt es da Unterschiede?
Von der zeitlichen Abfolge würde ich natürlich immer das Gespräch mit dem Finanzunternehmen, also der R&G.
Der R&G, wem denn sonst, genau.
Eben.
Richtig.
Das würde ich immer dazwischen schieben, und zwar ziemlich am Anfang. Das heißt, es wird erst geprüft, ist man überhaupt wirklich so liquide, dass man auch kreditwürdig ist. Aber das ist dann ja eure Aufgabe, da bin ich raus. Am Ende des Tages geht es dann so, da ihr euch jetzt nicht unbedingt als Energieberater weiterbilden müsst und diese ganzen bauphysikalischen Zusammenhänge lernen müsst, gibt es sogenannte Bestätigungen zum Antrag.
Mhm.
Das heißt, dass ich als Energieberater euch so eine Bestätigung ausstelle, dass das, was vorgenommen werden soll und das geplant ist, auch das Ziel, was dann erfüllt werden soll, sprich das KfW-Haus 85, 70, 55, mhm. dass das auch erreicht werden kann mit den Maßnahmen, die finanziert mhm. werden sollen. In dieser Bestätigung zum Antrag steht auch drin, wie viel das ungefähr kosten wird.
Mhm.
Und dann mit der Bestätigung würdet ihr das Ganze ja weitergeben, so wie das halt beim Kreditverfahren halt mhm. üblich ist.
Also können wir im Prinzip bei der KfW den Unterschied mit einbauen, an der Stelle auch wieder erst Energieberater, dann Gespräche mit den Handwerkern führen. Dann würde ich jetzt an der Stelle, weil ich muss ja vorher eine Finanzierungsgröße wissen als Finanzierer, damit ich den Kreditantrag in der Höhe stellen mhm. kann. Also nachdem ich die Angebote der Handwerker habe, dann mit dem Finanzierer sprechen. Wenn ich dort weiß, alles klar, das kann durchgehen, dann den Antrag stellen sozusagen mhm. und dann den Handwerker beauftragen.
Bei der KfW-Variante würde ich warten, bis das Geld auch wirklich dann da ist.
Klar, bis die Darlehensverträge zugesagt sind und genau. das Geld auf jeden Fall bereitsteht.
Und danach dann den Handwerker ja. beauftragen.
Okay, genau. Ja, dann haben wir eine Sprache gesprochen. Nein, alles richtig. Für mich war das in dem Moment, wenn der Darlehensvertrag, ja. also wenn der Finanzierer das okay gibt, in dem Moment ist das Geld bereit sozusagen und dann ja. kann es weitergehen.
Genau, ja. weil bei der KfW sieht das Ganze so aus, dann stellt ihr ja quasi das Geld bereit oder die KfW stellt das Geld mhm. bereit. Und man kann an der Stelle direkt von dem Konto die Rechnungen bezahlen.
Mhm.
Alle Rechnungen, die halt wirklich mit der Maßnahme direkt zu tun haben, können dann von diesem Konto aus bezahlt werden.
Mhm.
Und bei uns gibt es hinterher eine Abschlussprüfung. Das heißt, einerseits gucken wir die Rechnung, überprüfen wir die,
mhm.
überprüfen auch vor Ort, ob das, was auf den Rechnungen steht, auch wirklich verbaut worden ist.
Mhm.
Und nicht, dass zum Beispiel da jetzt drauf steht, wir haben ja, irgendwo Steckdosen eingebaut und eigentlich waren das nur irgendwelche Plastik-Lebensmittelreste, mhm. die sonst auf den Müll kämen würden.
Mhm.
Gab's schon.
Ach du Schande.
Okay. Habe ich schon mal gesehen. Dann wird es halt hinterher eine Bestätigung nach der Durchführung auch noch geben.
Mhm.
Das heißt, dass auch wirklich die KfW dann das Ganze abschließt, weil ja sonst alles so mehr oder weniger im Schwebeverfahren ist.
Mhm.
Man kann zwar, hat zwar die Kreditzusage und alles, aber wenn das Ziel nicht erreicht wird, also wenn wir jetzt ein 85er Haus haben wollen
mhm.
und am Ende streichen wir das Haus nur und lassen alles so, wie es ist, dann sagt die KfW ja, schönen Dank, aber dafür kriegst du jetzt nicht das zinsgünstige Darlehen,
richtig, ja.
sondern dann einige dich mit deiner Bank auf ein normales Darlehen.
Das kann teuer werden, ja.
Und dann gibt es auch keinen Tilgungszuschuss.
Mhm.
Und die Bestätigung nach der Durchführung ist halt abschließend dafür da, okay, alles, was mit dem Tilgungszuschuss zusammenhängt und was daran, woran der gebunden ist, wurde umgesetzt.
Mhm.
Alles, was für das günstige Zinsdarlehen gebraucht wird, wurde auch umgesetzt.
Mhm.
Das heißt, wir dürfen jetzt alles fix machen, einen Haken dran setzen und einfach nur den Kreditnehmer abbezahlen lassen.
Mhm. Ja, in der Praxis läuft das ja tatsächlich so, dass dann, also an der Stelle, wo jetzt bei der BaFa, sage ich mal, alles durch war und das Geld auf das Konto des Antragstellers ausgezahlt wird, an der Stelle ist es so, dass dann bei der KfW im Prinzip auch die Freigabe erteilt wird und natürlich an der Stelle, anstatt auf das Konto des Darlehensnehmers, geht das Geld direkt in den Kreditvertrag mit rein
genau.
und wird als Sondertilgung, so kann man sich das vorstellen, in den Kreditvertrag reingezahlt, sodass man dann schön im ersten Jahreskontoauszug sieht, ah, da ist die Förderung der KfW, dann nicht die Förderung, die Tilgung, der Tilgungszuschuss der KfW dann mit reingeflossen. Also da ist im Prinzip der Unterschied. Ne?
Genau. Wir müssen an der Stelle nur der Fairness halber auch sagen, wir kriegen jetzt für ein Einfamilienhaus oder so nicht endlos viel Geld.
Mhm.
Alles ist irgendwo gedeckelt, weil letztendlich, es gibt jetzt keine Vorschrift, es muss das Material und es gibt nur das Material. Nur es geht auch darum, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Dach dämmen lassen und mhm. die Dachpfannen, die sind so porös, die können wir nicht wieder drauflegen. Jetzt werden auch noch neue Dachpfannen mitfinanziert. Wir dürfen dann jetzt keine vergoldeten oder plantinierten mhm. Dachpfannen draufsetzen, die übertrieben
sein.
Teuer sind.
Mhm.
Ne? So gibt es halt Förderhöchstsätze. Das heißt, es würde festgelegt, welche maximale Investitionskosten förderwürdig sind.
Mhm.
Das sieht so aus, bei der BAFA ist die Höchstgrenze bei 60.000 Euro.
Mhm.
Das heißt, 60.000 Euro, die der Eigentümer investiert und wovon er dann hinterher prozentual etwas zurückbekommen kann.
Kurze Frage, pro Einzelmaßnahme oder für das gesamte Vorhaben?
Pro Jahr.
Pro Jahr, okay.
So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns nicht im April befinden, sondern im November befinden und wir würden zwei Einzelmaßnahmen umsetzen wollen, könnten wir im Kalenderjahr 2023 den einen Antrag stellen für die eine Maßnahme, zum Beispiel Dach. Und im Kalender 2024 stellen wir über 60.000 Euro für die zweite Maßnahme den Antrag, zum Beispiel Außenwand.
Okay, wichtig ist nur an der Stelle wahrscheinlich, ich darf vorher dem Fassadenbauer nicht den Auftrag erteilen, ne?
Genau.
Okay, also macht schon Sinn, auf der einen Seite strategisch zu planen, wenn ich eh ein Gerüst stehen habe, um das Dach zu machen, dann auch über die Fassade direkt mit nachzudenken. Und damit die Standzeiten natürlich jetzt nicht überschritten werden, großartig, macht es schon Sinn, das miteinander zu kombinieren. Aber wichtig ist dann, dass man die Antragsstrecke einhält, also wirklich diesen Zeitplan, den wir vorhin besprochen haben, Punkt für Punkt und nicht jetzt an der Stelle schon dem Fassadenbauer zu sagen, hör mal, hier hast du schon mal den Auftrag, kannst du im Januar direkt anfangen. Das könnte dann problematisch sein.
Das kann kritisch
sein.
Werden, vor allen Dingen, wenn der Fassadenbauer dann in diesem Jahr noch eine Anzahlung haben möchte.
Ja gut, okay.
Ne? Weil wir müssen ja auch die Zahlungsbelege immer nachweisen, dass das auch wirklich echt bezahlt worden ist.
Ja. Also ich denke, man braucht an der Stelle auch einen guten Gerüstbauer, der sich darauf einlässt, das Gerüst dann vielleicht mal etwas länger stehen zu lassen. Ne? Nicht nur dann im November für normale Standzeit 4 bis 8 Wochen irgendwie, ne?
Genau.
Sondern dann halt auch im neuen Jahr noch ein bisschen stehen lassen.
Das ist halt vor allen Dingen für die interessant oder zu beachten, die halt jetzt schon wissen, eigentlich plane ich das für nächstes Jahr und möchte mich nur jetzt schon mal damit auseinandersetzen, wie sieht die Investitionssumme aus? Kann ich das aus dem Ersparten stemmen? Denke ich doch lieber über einen Kredit nach, ob KfW oder dann doch über die BAFA-Maßnahme und ich nehme einen anderen Kredit, weil ich da günstig drankomme, weil ich es kurzzeitmäßig mache. Da kann es halt schon sein, wenn man das jetzt sich damit auseinandersetzt, kann man halt auch jetzt schon dann sagen, okay, dann stelle ich halt den Kreditantrag schon mal für die erste Maßnahme im September, für die zweite Maßnahme im Januar und ich fange Mitte nächsten Jahres an.
Also ich denke, man darf den Prozess ja auch nicht unterschätzen, was das an Zeitinvest bedeutet, weil so wie du gerade schon gesagt hast, die Handwerker stehen nicht alle in ihren Läden bereit und warten nur auf den Anruf des Kunden, dass sie endlich rausfahren dürfen, sondern man braucht ja auch ein bisschen zeitlichen Vorlauf, um im Prinzip die einzelnen Punkte umsetzen zu können. Und da macht es schon Sinn, strategisch zu planen und auch mit den Jahreszeiten zu planen, weil ich glaube, ein Fassadenbauer wird sich auch freuen, wenn er im tiefsten Schnee im Januar die Fassade verputzen soll.
Wird er nicht machen. Er wird auch keine Fassadendämmung im tiefsten Schnee anbringen, weil es einfach nicht hält.
Ja, das sind genau also die Punkte. Man kann nicht einfach pauschal sozusagen sagen, okay, das läuft immer gleich, sondern man muss halt wirklich Punkt für Punkt einmal durchplanen. Das mag alles kompliziert klingen. Wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es eigentlich ein ziemlich einfacher Prozess. Man muss sich nur individuell, glaube ich, mit seiner eigenen Immobilie einmal auseinandersetzen und dann Punkt für Punkt planen, welche Variante für einen passt.
Genau. Und vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch nicht so eng gestrickt von der BAFA, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den Antrag gestellt und im halben Jahr muss alles fertig sein, um Gottes Willen. Sondern es sieht aktuell so aus, dass wenn wir jetzt den Antrag stellen, warten wir ungefähr 5,5 Monate, bis der Zuwendungsbescheid da ist. Und die offizielle Zeit läuft erst in dem Moment, wo der Zuwendungsbescheid da liegt.
Und wie lange habe ich dann Zeit um die Maßnahmen?
2 Jahre.
Okay.
Also 24 Monate. Und wenn es jetzt aufgrund von Lieferengpässen oder anderen äußeren Gegebenheiten zu Verzögerungen kommt, dass es innerhalb dieser vorgegebenen 2 Jahre nicht umgesetzt werden kann, hat man einmalig die Möglichkeit, um bis zu weiteren 24 Monaten zu verlängern.
Also hat man eigentlich genügend Zeit.
Ganz entspannt.
Okay, dann habe ich noch eine Frage dazu, wenn ich jetzt mal so dran denke, ich bin total handwerklich begabt. Ich bin aber, habe jetzt kein eigenes Unternehmen, kein Dachdeckerunternehmen beispielsweise. Ich bin aber handwerklich mega begabt und sage, boah, eigentlich will ich ja gar keinen Dachdeckerbetrieb damit beauftragen, der dann am Ende diese Fachunternehmer
Erklärung.
Erklärung, das war das Wort, die Fachunternehmererklärung unterschreibt, sondern eigentlich will ich ja selber da ein bisschen mit anpacken, um mir auch einen teuren Kredit zu sparen oder um einfach Eigenleistung mit ins Spiel zu bringen. Wie sieht denn das aus? Kann ich das in so einem in so einer Situation überhaupt machen oder bin ich da auch an Vorgaben gebunden?
Seit diesem Jahr ist Eigenleistung durchaus auch förderfähig. Das heißt allerdings nicht, dass jetzt überlegt wird, okay, was würde der Dachdecker kosten, wenn er die Leistung macht, die ich jetzt selber mache, sondern das heißt an der Stelle einfach nur, dass die Materialien zu dem Prozentsatz halt gefördert werden, aber dafür die Arbeitsleistung nicht.
Also ich kaufe mir im Prinzip 1:1 die Dämmstoffe, weil ich muss ja die natürlich...
Die der Dachdecker natürlich auch genommen hätte.
Damit,
ne?
Ich dann dem Energieberater gegenüber auch die Energieeffizienz am Ende nachweisen kann. Die Dachdämmstoffe, die kaufe ich alle. Genau. Ich decke selber das Dach und ich kann auf die Dämmstoffe kann ich die Förderung kriegen, so wie sie entweder bei der BAFA oder bei der KfW gefordert oder bezuschusst werden. Ja. Aber meinen eigenen Arbeitslohn, den ich bringe, den kriege ich halt nicht gefördert.
Der Klar. wird nicht vergütet, genau.
Okay, dafür habe ich aber den Vorteil, dass ich entweder einen niedrigeren Kredit aufnehmen muss, weil ich ja diese Lohnsummen dann auch nicht zahlen muss. Oder ich halt bei der BAFA dieses Geld nicht mit einplanen muss.
Genau, ich empfehle aber an der Stelle vor, mit dem Energieberater zu reden, weil die Fachunternehmererklärung, also das alles den Standards entspricht, muss trotzdem ausgefüllt werden. Das darf seit diesem Jahr halt stellvertretend auch der Energieberater machen.
Ah, okay.
Und mit dem sollte man darüber reden, ob er bereit ist, das dann auch unter dieser Prämisse halt zu unterschreiben.
Da stellt sich dann für mich jetzt so die Frage, ist denn dann der Energieberater wie eine Art Bauleiter zwischendurch auf der Baustelle oder ist das so, wir treffen uns jetzt heute einmal, um mit mir über mein Haus zu sprechen und du kommst dann nochmal vorbei, wenn die Maßnahmen alle erledigt sind oder bist du auch zwischendurch mal da, um mal hinter die Kulissen zu schauen, ob auch wirklich alles fachgerecht umgesetzt wird?
Genau, in so einem Fall würden wir auch zwischendurch dann kommen oder ich in dem Fall zwischendurch kommen. Wenn ich jetzt einen Bauleiter vor Ort habe, würde ich mich mit dem Bauleiter absprechen, weil in der Regel macht der Bauleiter das Gleiche, was ich als Energieberater auch machen würde. Er dokumentiert die Abläufe auf der Baustelle. Das heißt, ich als Energieberaterin darf auch quasi diesen Job an den Bauleiter, delegieren, der sowieso sozusagen da ist, delegieren, sodass der Hauseigentümer keine doppelte Finanzierung hat, damit zwei Leute parallel die gleichen Arbeiten machen.
Aber einer von beiden muss da, also wenn ich jetzt gar keinen
einer
Bauleiter hätte.
Einer von beiden
hätte,
müsste die Dokumentation machen.
Dann übernimmt der Energieberater die Dokumentation. Ah, okay. Alles klar. Also schon mal auf jeden Fall einen Vorteil, dass ich die Eigenleistungen mit ansetzen kann, wenn das vorher mit dem Energieberater abgesprochen ist. Und ich habe ja ehrlich gesagt auch so eine Art Kontrollfunktion mit dabei. Ich kann mich noch an meine erste Dachsanierung erinnern. Da hatte ich auch einen Bauleiter mit dabei. Und ich muss gestehen, ich war am Ende hochzufrieden damit, dass dieser Bauleiter da war, weil er natürlich auf Dinge geachtet hat, die ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und deswegen gerade bei einer energetischen Sanierung kann ich mir schon vorstellen, dass ganz viele da draußen sagen, ja, so eine Fassadendämmung, die kriege ich auch an der Wand. Aber die richtige Umsetzung am Ende des Tages, dass es auch wirklich am Ende hält und kein Schimmel sich bildet, keine Kältebrücken. Ne? Also ich glaube, da macht es ja schon Sinn, dass man entweder einen Bauleiter oder wenn der Energieberater als Bauleiter fungiert und guckt, ob die Maßnahmen richtig umgesetzt werden, dass man auf jeden Fall einen von beiden dabei hat. Ne?
Genau.
Weil die Relevanz hinten raus, wenn man es falsch macht, dann hat man viel Geld ausgegeben. Man hat aber vielleicht irgendwo eine blöde Kältebrücke, dann kommt Schimmel rein oder also die Energie verpufft trotzdem und man denkt sich, ich habe doch jetzt so viel Geld ausgegeben und der ganze Mist hat am Ende nichts gebracht. Ne?
Genau, es geht auch einfach darum, dass man dann einfach mal drüber redet, wie lebe ich in dem Haus, was ich habe. Dämmen, schön und gut. Dichte Fenster, Dreifachverglasung, am besten U-Wert unter 1, auch gut. Nur wenn ich dann mich nicht an Lüftungskonzepte und so halte oder wenn ich nur Fenster einbaue, aber die Außenwand nicht dämme, kann es auch schnell dazu kommen, dass ich langfristig Schäden bekomme, die das Mauerwerk auch zerstören, weil bis zur Zerstörung vom Mauerwerk dann sich auswirken können.
Also es ist im Prinzip so, man zieht eine Plastiktüte drüber und auf einmal fängt das, der Dämmstoff kann gar nicht mehr richtig atmen, das eigentliche Mauerwerk kann nicht mehr richtig atmen, wird wie in so eine Plastiktüte eingepackt und wird dann vielleicht sogar porös oder sowas, ne?
Genau, oder dass man halt dafür sorgt, dass die Fenster nicht mehr die Schwachstelle an der Außenwand sind, weil im Endeffekt, ja jetzt so rein bauphysikalisch, wir machen es mal so bildlich wie möglich, wir haben Wärme. Mhm. Wir haben ja gesagt, wir wollen möglichst wenig Wärme verlieren. Mhm. Schwachstelle am Haus sind die Fenster. Mhm. Das habe ich ja vorhin gesagt, sowas wie bei zweifach verglasten Scheiben kann ungefähr dreimal so viel Wärme verloren gehen, wie bei dreifach verglasten Scheiben. Mhm. Jetzt sage ich, okay, jetzt möchte ich halt nur ein Drittel der Wärme über die Fenster verlieren, also tausche ich die Fenster aus. Mhm. Außenwand dämmen, boah, nee, das ist mir zu teuer. Lass ich sein. Mhm. Hat zur Folge, dass ein Haus, was sagen wir mal so von 1970 ist, mhm. hat hinterher eine schlechtere Außenwand, als es Fenster hat. Mhm. So, die Wärme will aber trotzdem nach draußen, weil die Wärme aus dem Innenraum möchte immer dahin, wo es kalt ist. Das mhm. ist halt draußen. Jetzt stellen wir uns das vor, die Wärme merkt so, ah, durch die Fenster kann ich nicht. Mhm. Geht entlang, oh, guck mal hier, Mauerwerk, da komme ich durch. Mhm. Und geht dann durchs Mauerwerk. Wärme geht verloren in Form von Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk einzieht und dann am besten noch irgendwo über eine Wand, die tapeziert ist, wo Papier mit im Spiel ist, organische Materialien.
Super Nährboden, ne?
Das ist ein tierischer Nährboden. Mhm. Und dann gibt es so erste Stockflecken, dann wird es ein bisschen gräulicher, manchmal ein bisschen grünlicher. Mhm. Nennt sich Schimmel.
Genau das, was man eigentlich nicht haben möchte. Man genau. wollte ja was Gutes. Ich habe doch genau. gedacht, ich dämme jetzt endlich mal.
Und es ist hinterher gesundheitsschädlich und es ist vor allen Dingen hinterher ist die Sanierung teurer als alles andere. Mhm. Deswegen bitte Vorsicht bei der Fenstererneuerung. Am besten immer direkt im Verbund mit der Außenwand. Mhm. Ein guter Energiebereiter weist darauf hin.
Okay. Ja, tatsächlich in den häufigsten Modernisierungsfällen in der Vergangenheit, muss ich mir auch an die eigene Nase packen, da war jetzt nicht der Energieberater der erste Anlaufpunkt. Mittlerweile sehe ich das ja auch etwas anders und kann auch nachvollziehen, man hat ja auch eine ganze Menge Fördermittel eventuell verschenkt. Ne? Mhm. Also meine eigene Haustür zu Hause habe ich auch erneuern lassen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, die BAFA in Anspruch zu nehmen, obwohl das gegangen wäre. Ne? Hätte ich 20% bekommen können. Aber das sind alles so Dinge, dafür braucht man halt Fachleute, die einem darauf hinweisen und sagen, Mensch, guck doch mal dahin, da gibt es ja Fördermöglichkeiten. Mhm. Also an der Stelle ist das Geld vielleicht ganz gut investiert, weil man auf der anderen Seite viel mehr Geld darüber zurückbekommen kann.
Genau. Und letztendlich hat die Regierung auch mittlerweile mitbekommen, dass es eben häufig zu solchen Bauschäden kommen kann, die dann auch wirklich ja einerseits gesundheitsschädlich, aber auch viel zu Mieterstreitigkeiten bei Investoren gehören mhm. kann, weil dann auch Mieter sich falsch verhalten für die Wohnung, dass wenn man halt einen gewissen Prozentsatz an der Gebäudehülle verändert, dass man dann immer einen Energieberater auch braucht, der da einmal drüber schaut, mhm. eben um solche Schäden zu vermeiden.
Für die Zukunft, ja.
Genau.
Und der Investor hat auch ein Eigeninteresse, weil wenn der Mieter einmal wegen dem Schimmel, also nicht nervt, das ist jetzt das falsche Wort, sondern wenn der Mieter einmal Schimmel hat, dann ist es eine unheimliche Diskussion, wer jetzt Schuld daran hat, dann wird eine Mietminderung gemacht und das ist ein endloser Prozess, der immer in Ärger endet. Dem kann man vorbeugen.
Auf jeden Fall. Es kostet Zeit, Geld und Nerven. Ja. Und von allen haben wir nur endlos.
Richtig, ja.
Also das kann man sich sparen.
Definitiv. Also ich finde, das ist eigentlich eine schöne Erklärung des ganzen Themas an sich. Du hast zwischendurch mal das Wort U-Wert verwendet. Stell dir mal vor, ich wäre jemand, der noch nie von dem Begriff U-Wert gehört hat. Mhm. Was kann ich mit diesem Wert anfangen? Was sagt dieser Wert
der
aus?
Der U-Wert gibt uns an, ist ein Indikator dafür, wie viel Wärme über das jeweilige Bauteil verloren geht. Mhm. Ich sagte ja gerade sowas wie zweifach verglaste Fenster. Mhm. U-Wert 2,7, 2,8 mhm. Im Vergleich zu dreifach verglasten Fenster, U-Wert von 0,9, mhm. nicht 1,9, sondern 0,9. Das heißt, durch ein zweifach verglastes Fenster geht ungefähr dreimal so viel Wärme verloren, mhm. wie durch ein baugleiches dreifach verglastes Fenster.
Also kann ich sagen, je niedriger der U-Wert ist, umso
besser
ist die Dämmung. Also umso besser ist der Schutz davor, dass die Wärme verloren gehen kann.
Umso weniger Wärme geht verloren, genau.
Okay, und umso höher der U-Wert, umso durchlässiger quasi, genau. dass die Wärme einfacher nach außen gehen kann. Ja, klasse. Also ich glaube, damit haben wir eine ganz schöne Folge kreieren können, wo einiges an Mehrwerten drin war. Wir können auf jeden Fall zusammenfassend sagen, das Thema ist zwar erstmal in den Medien gerade sehr heiß gekocht. Es gibt aber auf der anderen Seite eine ganze Menge Fördermöglichkeiten in der Förderlandschaft, die natürlich sehr umfangreich ist, aber dafür braucht man so oder so einen Energieberater, der einen durch diese Förderlandschaft durchweisen kann und natürlich einen guten Finanzierer, der dann am Ende die Finanzierung dafür stemmt. Gibt es nur den einen. Und wenn man
nur
sich,
RNG war das, ne?
Also ich kenne keinen anderen, den man fragen kann, weil alle anderen, naja. Okay, also.
Wobei ich ja keine Werbung machen darf, aber ich bin ja gerade hier in dem Haus.
Ich mache ja auch keine
Werbung. Ein anderer fällt mir nicht
ein. Ich mache auch keine Werbung. Also das heißt, Energieberater, dann den Sanierungsstatus im Prinzip ermitteln, dann Angebote einholen, rechtzeitig und erst dann den Förderantrag auch stellen und dann die besprochenen Punkte gerade so durchgehen. Das ist also ein ganz konkreter Fahrplan, den man da durchlaufen kann. Und wenn man sich da mit kompetenten Leuten, glaube ich, hinsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwas schief machen kann, auch sehr, sehr gering. Ne?
Man kann ja auch immer nachfragen. Ne?
Genau.
Jeder ist eigentlich immer erreichbar.
Bist du
momentan sind Energieberater sehr stark gefragt, deswegen, aber
es naturgemäß gibt immer, gerade, ja. Bist du denn damit einverstanden, dass wir deine Kontaktdaten bei uns mit in die Shownotes verlinken können, damit unsere Zuhörer sich auch gerne an dich wenden dürfen?
Sehr gerne.
Okay.
Darf sich jeder bei uns wenden, an uns wenden.
Sehr, sehr
bei
gut.
Uns melden.
Okay, ja, dann vielen, vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mal gerne ein wenig Licht ins Dunkle des aktuellen großen, heißen Themas genommen hast, also dass uns da so ein bisschen Einblicke gewährt hast. Ich finde, das war sehr, sehr erleichternd, dass wir uns da ausgetauscht haben, um auch mal zu sehen, dass das gar nicht so dramatisch ist, sondern dass ganz viele Möglichkeiten gibt, das Ganze gut fördern zu können und auch durch die Energieeinsparungen die Kosten, die dabei entstehen, um diese Maßnahmen durchzusetzen, gar nicht so hoch sind. Also deswegen, das war eine ganz, ganz tolle Folge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich werde nochmal Fragen sammeln und darf ich dann nochmal mit auf dich zukommen?
Natürlich.
Perfekt.
Ich kann auch gerne eine Wiederholung mit den Fragen dann machen.
Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.